Erzähl davon, -der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt, Folge 015, Doppelpunkt, wie unsere Kurse entstehen, Banner Ende, MP3 Audio, eckige Klammer auf 21 MB, eckige Klammer zu.
Na, alles gut verstanden? So klingt es, wenn man sich eine Website mit einem Screenreader vorlesen lässt. Das ist eine Software, die Blinden und Sehbehinderten bei der Navigation im Internet hilft. Damit so ein Screenreader den Inhalt einer Seite gut und umfangreich wiedergeben kann, muss die Website allerdings einigen Anforderungen gerecht werden. Man spricht hier auch von Barrierefreiheit. Leider ist die aber nicht immer gegeben. Die Frage, wie man allen Menschen einen guten Zugang zum Internet ermöglichen kann, wird aber immer wichtiger, denn ein Leben ohne Internet ist in unserer Gesellschaft heutzutage nur noch schwer vorstellbar. Katrin und ich sind während der Arbeit an unserer Online-Plattform auf dieses Thema gestoßen und haben uns gefragt, was man eigentlich tun muss, um die eigene Website barrierefrei zu gestalten. Ich spreche deshalb heute mit Stefan Jansen. Er ist der technische Verantwortliche für den Internetauftritt des Badischen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Er ist selbst seit seiner Geburt blind und erzählt mir, wie blinde Menschen das Internet nutzen und wie auch nicht professionelle Webdesigner ohne großes Know-how barrierefreie Angebote erstellen können.
Also mein Name ist Stefan Jansen, ich bin 42 Jahre alt, von Geburt an blind und daher so im Lauf der Jahre einfach an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt so weit organisiert und habe meine privaten und beruflichen Verpflichtungen so weit unter Kontrolle, dass ich sagen kann, ich habe Zeit und auch Lust, mich für andere Menschen einzusetzen und anderen Menschen ein Stück weit zu zeigen, wie blinde und sehbehinderte Menschen eigenständig und unabhängig am Leben teilhaben und an der Gesellschaft teilhaben können und andere Leute zu beraten. Und das sind dann die Dinge, die mich dazu bewogen zu haben, in der Selbsthilfe aktiv zu werden. Mhm. Und aus meinem beruflichen Hintergrund, ich bin Softwareentwickler bei einem großen Automobilkonzern, kommt es eben, dass ich mich ein Stück weit in der Technik, auch in der Freizeit auskenne und noch Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Und so habe ich dann bei uns im Verein die Betreuung der Internetseite übernommen. Und unser Verein, das ist der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein. Das ist in Baden-Württemberg noch aus historischen Gründen aufgeteilt, dass es da eben drei große Blinden- und Sehbehindertenvereine gibt, so wie früher die Aufteilung von Baden-Württemberg eben war.
Ja, ist ja unglaublich. Ich habe gesehen, dass der Verein 1900 gegründet wurde und damit der älteste Selbsthilfeverein in Baden-Württemberg ist.
Ja gut, es kommt halt daher, dass zu der Zeit langsam die Blinden und Sehbehinderten aus der Rolle, dass sie immer beschützt und behütet wurden und für sie gesorgt wurde, dann halt ein Stück weit wirklich raus wollten und auch gesagt haben, wir sind ja auch jemand und wir möchten auch einen Beruf und wir möchten eben halt ein Stück weit wirklich auch überall mit dabei sein. Natürlich verglichen zu heute in einem sehr einfachen und vielleicht beschränkteren Umfeld. Mhm. Weil ich meine, damals war noch nichts von Barrierefreiheit, Inklusion, das sind ja Schlagwörter, die es heute erst gibt, aber die Anfänge gehen bis dahin zurück, ja.
Was ist denn Ihr, also grundsätzlich das Ziel von dem Verein?
Also der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein, wie gesagt, den es jetzt schon seit 1900 gibt, der hat rund 550 Mitglieder zurzeit und Aufgaben sind recht vielfältig, weil eben auch der Personenkreis, der Mitgliederkreis sehr vielfältig ist. Das geht von Beratung von Augenpatienten, also die gerade jetzt frisch in die Sehbehinderung kommen, im Alter meistens. Das geht über Beratung von Angehörigen oder einfach in einen Austauschplattform zu bieten, wo dann Angehörige und Betroffene miteinander in Kontakt treten können und sich halt gegenseitig ein Stück weit helfen, aufrichten, bestärken und ermutigen können. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Mhm. Gerade im Anfangsstadium, wenn man mit fortschreitenden Sehbehinderungen konfrontiert wird, dann geht es um die Beratung bei technischen Hilfsmitteln. Dann ist ein ganz großer Bereich der öffentliche Raum, denn der soll möglichst barrierefrei gestaltet werden. Da geht es dann um so Sachen wie Leitlinien an Bahnhöfen und auf Gehwegen. Dann ist ein großer Punkt Öffentlichkeitsarbeit, wo es uns eben darum geht, zu zeigen, was unsere Bedürfnisse, unsere Belange sind als Blinde und Sehbehinderte, die Öffentlichkeit zu informieren. Dann ist ein großer Punkt politische Arbeit, wo es dann in Bereiche wie soziale Teilhabe, Unterstützung am Arbeitsplatz geht. Und dann noch, was neu dazugekommen ist, relativ, das sind dann so Sachen wie Zielvereinbarungen mit Behörden, mit zum Beispiel Banken, Sparkassen, mhm. Wenn es dann um barrierefreie Geldautomaten geht oder ähnliche Dinge.
Es gibt ja jetzt nicht nur den gesellschaftlichen Bereich, wie Sie schön dargelegt haben, sondern ganz viele verschiedene Bereiche des täglichen Lebens, wo Blinde und Sehbehinderte einfach Unterstützung brauchen und auch die entsprechenden Bedingungen eben gewährleistet sein müssen. Und das führt uns auch direkt zum nächsten Thema, und zwar zum Thema barrierefreies Internet, weil, wie ich Ihnen ja im Vorfeld schon erzählt habe, ist es eben für Katrin und mich spannend gewesen, weil wir bei der Erstellung unserer eigenen Website schon öfter gehört haben, die Frage, wie ist die Seite denn barrierefrei, haben Sie das beachtet? Und dann ist uns klar geworden, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was man unter barrierefreiem Internet versteht. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, eigentlich wäre es total sinnvoll, mal mit Menschen in Verbindung zu kommen, die uns das genauer erklären können. Und dann bin ich jetzt froh, dass ich bei Ihnen gelandet bin. Und da würde mich einfach als erstes mal interessieren, was genau bedeutet das eigentlich, barrierefreies Webdesign? In dem Zusammenhang auch, was bedeuten Barrieren?
Also mal ganz grundsätzlich ist es natürlich, man muss, glaube ich, unterscheiden. Es gibt vorneweg natürlich, es gibt Richtlinien für barrierefreie Webseiten. Das ist das eine, wo praktisch ganz formal beschrieben ist, was muss jetzt beachtet werden und was ist zu vermeiden, was ist zu machen. Und das andere ist, sagen wir mal, der Alltag, den man so erlebt als Internetnutzer. Und ich sage mal, ganz auf einer hohen Flugebene kann man ja sagen, Barrierefreiheit bedeutet eben, dass ich eine Sache, in dem Fall jetzt zum Beispiel eine Internetseite, mit, ich sage mal, genauso gut nutzen kann, wie jetzt in meinem Fall ein sehender Internetbenutzer. Mhm. Das heißt, dass da eben halt keine, dass ich keinen Zusatzaufwand treiben muss, dass die Nutzung nicht übermäßig kompliziert ist für mich im Vergleich zu der normalen, in Anführungszeichen, Nutzung der Seite. Mhm. Das ist eigentlich bei Barrierefreiheit so der Grund, wenn man das vielleicht abgrenzt zur Zugänglichkeit, also im Englischen gibt es ja dann auch noch immer das Schlagwort Accessibility. Ich sag mal zugänglich, das ist, ich krieg auf einer Internetseite irgendwie die Information, die ich will, mehr oder weniger kompliziert. Also da muss ich vielleicht ein paar Klimmzüge machen, muss ein gewisses mehr Zeit investieren, muss mich irgendwie um ein paar Probleme drumherum wursteln und dann schaffe ich es halt irgendwie. Das ist, was ich vielleicht als Zugänglichkeit bezeichnen würde. Und Barrierefreiheit ist halt wirklich so der gleichberechtigte Nutzung.
Was ich mich in dem Zusammenhang frage, ist, dass unsere ganze digitale Welt ja immer bilderlastiger wird. Wir kommunizieren eigentlich ständig über Bilder. Text wird versucht, so stark wie möglich zurückzudrängen. Mit Bildern erregen wir Aufmerksamkeit und damit arbeiten ja auch verstärkt jetzt heutzutage die ganzen großen Medien. Wie kann man das für Blinde umsetzen, beziehungsweise wie kann man dieses Problem lösen? Weil Bilder lassen sich ja nicht unbedingt direkt in Text oder in was Sprachliches überführen.
Das stimmt. Ich denke, es kommt immer drauf an. Und da sind wir jetzt halt wieder bei dem Punkt, wo es, glaube ich, ganz schwierig wird, in Anführungszeichen jetzt, ich sage mal, man kann eine Seite barrierefrei oder zugänglich machen, so dass es funktioniert. Und man kann aber auch wirklich, ich sage mal, Aufwand reinstecken in das Ganze. Und ich kann zum Beispiel jetzt sagen, eine Grafik im Internet oder ein Bild auf einer Webseite, da gibt es sogar vorgesehen im Standard so eine Alternativbeschreibung. Das heißt, ich kann jedem Bild kann ich einen Text zuordnen, den kann ich mit bei der Erstellung der Webseite eintragen und da kann ich ja eine Textbeschreibung hin machen. Jetzt ist natürlich aber die Frage, mache ich das bei jedem Bild? Und wie ausführlich mache ich das? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Webseite von unserem Verein angucke, da gibt's bestimmt irgendwo ein Vereinslogo, da steht dann vielleicht als Alternativtext einfach dabei Logo des BBSV. Dann weiß ich natürlich aber noch lang nicht, wie das Logo aussieht.
Ja.
Jetzt kann ich natürlich sagen, ich mache einen Alternativtext rein, das Logo des BBSV zeigt und dann kommen da irgendwie 3, 4 Sätze, die das ganz genau beschreiben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, jemand besucht die Webseite und lässt sich den Inhalt vorlesen mit einer Sprachausgabe und muss sich dann also einfach immer und immer wieder diesen Text anhören, dann wird das Ganze auch nicht wirklich komfortabel. Also da muss man schon ein Stück weit sich überlegen, was ist denn eigentlich jetzt der Sinn dieser Grafik? Ist die jetzt für den Inhalt wichtig oder fürs Verständnis wichtig oder ist es einfach nur ja ein Schmuckelement auf einer Seite? Dann brauche ich es vielleicht auch nicht zu beschreiben. Also ein Stück weit Augenmaß ist da schon gefragt, um es nachher wirklich gut zu machen.
Ja. Gibt es denn Angebote, wo man sagen kann, ganz grundsätzlich, dass das blinde und also stark sehbehinderte Menschen einfach nicht nutzen können, wo man auch wenig machen kann als Produzent?
Ja, gut, das ist immer schwierig. Also ich würde eigentlich sagen, klar, wenn ich jetzt eine Seite habe, auf der ich irgendwie, was weiß ich, solche Grußkarten entwerfen kann, vielleicht, wo ich dann noch mit der Maus irgendwas Lustiges hinmalen kann oder da wird es dann vielleicht schwierig. Also es gibt, man kann bestimmt Fälle konstruieren, die, wo es einfach schwierig ist. Also keiner wird auch verlangen, dass jetzt vielleicht ein Malprogramm oder ein Photoshop oder irgendwas barrierefrei ist.
Ja.
Aber anderes Beispiel aus einem anderen Bereich, vor wenigen Jahren, da war noch die verbreitete Meinung, dass ein Touchscreen für Blinde nie und nimmer funktionieren wird, weil das ja, ein Touchscreen ist für uns ja einfach nur eine glatte Glasfläche und fertig.
Ja,
ja, inzwischen können Sie sich ein Smartphone kaufen, ob es jetzt ein Android oder ein Apple ist, ganz egal, können ein schon vorinstalliertes Programm starten und dann liest Ihnen das Ding alles vor, was Sie auf dem Bildschirm berühren und das ist wirklich so durchdacht, dass man das wirklich nutzen kann mit ein bisschen Einarbeitung und das zeigt eigentlich, wenn der Wille da ist und die Aufmerksamkeit dafür, dass es wichtig ist, barrierefrei zu arbeiten, dann gehen viele Dinge, von denen man es eigentlich nicht gedacht hat.
Ja. Es gibt ja im Internet bereits einige Tipps für Betroffene, wie was sie selber tun können, um das Internetangebot besser wahrzunehmen. Zum Beispiel sowas wie Screenreader oder Vergrößerungssoftware, dass man über einen großen Bildschirm verfügen sollte oder sich eine Breitzeile anschafft. Was kann man denn auf Produzentenseite konkret tun?
Gut, ich sag mal, ganz grundlegend ist es eben wichtig, sich mal zu informieren über sich mal einzulesen in das Thema. Es gibt auch ein sehr gutes Buch vom Jan-Erik Hellbusch über barrierefreies Webdesign, was da schon ein paar Jahre alt ist, aber sicher nichts von seiner Gültigkeit verloren hat. Mhm. Ich denke, es ist auch ein bisschen schwierig vor ein paar Jahren oder vielleicht vor 10 Jahren, wo die Zugänglichkeit, wo die Technik, die Hilfstechnologie auch noch nicht so fortgeschritten war. Die Screenreader waren da noch nicht so weit und die Vergrößerungssoftware noch nicht so aufs Internet abgestimmt. Da war es relativ einfach. Da hieß es eben kein JavaScript, keine Frames, keine dynamischen Inhalte. Gut, die gab es damals auch noch nicht so. Mhm. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen praxisfremd, wenn man die ganzen Sachen verbieten würde, weil ich meine, man will ja auf einer Webseite auch heutzutage ein Stück weit eine erweiterte Funktionalität und manche Sachen kann man ja gar nicht bereitstellen, ohne einfach bestimmte Webtechniken einzusetzen. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, man sollte eigentlich darauf achten, dass man die Standardfunktionalität, die man eben von HTML, von Stylesheets und was es da alles gibt, was das anbietet, die sollte man eben nutzen. Ich mache es mal an einem Beispiel. Sie können, wenn Sie eine Webseite anschauen, als ein sehender Benutzer, dann sehen Sie relativ schnell, was ist eine Überschrift, was ist ein Link, was ist irgendwie eine Liste oder eine Tabelle, weil eben das von der Darstellung her, von der Schriftgröße, von der Farbe, von der, ob es jetzt unterstrichen ist oder kursiv oder fett, einfach mit den Mitteln sind sie gewohnt, sich ein Bild von ihrer Seite zu machen und gleich zu sehen, das ist wichtig, das ist vielleicht ein normaler Abschnitt mit Fließtext, wenn man einen das Layout als Ganzes vor Augen hat. Mhm. Viele kennen es vielleicht aus der Textverarbeitung. Wenn ich jetzt so eine Überschrift erzeugen will, dann kann ich meinen Text hinschreiben und kann dann an der Schriftgröße schrauben, kann an der Schriftstärke schrauben, kann vielleicht eine andere Schriftart hinlegen und kann das so Stück für Stück so hinbasteln, dass es halt aussieht, wie ich mir eine Überschrift vorstelle. Das wäre für einen Screenreader, also für die Software, die eben Blinden und Sehbehinderten die Information wieder aus dem dargestellten Inhalt rauszieht und akustisch und auf der Breitzeile verfügbar macht. Für so eine Software ist das einfach nur ein Text in einer bestimmten Schriftgröße und in einer bestimmten Darstellung. Aber der Screenreader hat keine Chance rauszukriegen, dass das jetzt konkret eine Überschrift ist.
Ja, und auch die Gewichtung von Text und Anordnung festzustellen.
Genau, und wenn Sie das jetzt aber in HTML ganz konkret, wenn Sie da hinschreiben, H1 und dann irgendwie, das ist meine Überschrift und wieder das End-Tag von der Überschrift setzen, dann weiß Ihr Screenreader an der Auszeichnung, an dem entsprechenden HTML-Element kann er erkennen, dass das wirklich eine Überschrift ist. Der kriegt sogar raus, ist eine Überschrift auf der Ebene 1 oder 2 oder 3, also eine Hauptüberschrift, Unterüberschrift. Und dann kann ich auf einmal auf meiner Webseite eben mit einem einfachen Tastendruck zum Beispiel von Überschrift zu Überschrift springen. Oder ich kann mir sogar eine Liste aufrufen, in der alle Überschriften stehen. Und die sind dann von mir aus auch noch alphabetisch sortiert. Dann kann ich, wenn ich weiß, ich muss zu einer Überschrift nächste Veranstaltung oder Termine auf einer Webseite, dann kann ich da gezielt vielleicht noch einfach hinspringen, indem ich dann einen Anfangsbuchstaben von der Überschrift eintippe. Und das sind dann die Sachen, wo es komfortabel wird.
Und das klingt auch danach, als ob das für einen nicht unglaublich technisch versierten Produzenten, wie es ja heutzutage oft vorkommt, bei Bloggern und selbsterlernten Webdesignern, was auch leicht umsetzbar ist. Also das ist ja eine Form der Codierung, die man eigentlich leicht sich selber drauf schaffen kann.
Das Problem an dem Ganzen ist, es klingt erstmal relativ kompliziert. Und ich kann mir es auch wirklich vorstellen, dass viele Leute sagen, naja, ob ich das richtig kann und tue ich mich vielleicht schwer damit. Aber wenn ich dann wieder sehe, heute schreibt ja keiner mehr seine Webseiten wirklich von Hand. Also früher, als ich damals noch am Anfang vom Studium, Mitte der 90er Jahre, da hat man sich einen Texteditor aufgemacht und hat mal angefangen, HTML zu schreiben. Ja, da
Das
gab's
waren noch
nicht.
Zeiten, ja.
Ja. Und gut, da kannte man sich sowieso mit den ganzen Sachen aus. Weil da musste ich's von Hand schreiben. Da wusste ich, was habe ich denn für Möglichkeiten. Und dann gab's irgendwann mal so die Zeit, wo man eben mit relativ schlecht ausgerüsteten Web-Editoren da versucht hat, sich irgendwas hinzubasteln. Und heute ist es ja aber wieder so, wenn ich wirklich einen Blog schreibe oder eine Webseite, eine etwas komplexere, dann habe ich ja da im Hintergrund irgendein ein Content-Management-System, irgendwie ein WordPress oder ein, was weiß ich, was es, je nachdem, was es an Anbietern da verwendet werden. Also ich habe irgendein ein Framework, einen Rahmen, in den ich meinen Inhalt einbette. Und die Rahmenwerke, die nehmen mir natürlich schon auch einen Großteil meiner Arbeit ab. Und wenn ich heute in so einem Blog oder wenn ich da online meinen Inhalt erstelle, dann habe ich da meistens irgend so einen Editor offen auf meiner Webseite und da kann ich ja schon anklicken, Überschrift oder Liste, da kann ich mir die ganzen Sachen erstellen. Also da muss ich gar nicht mehr wirklich viel an Code selber schreiben heutzutage. Das geht ja recht leicht.
Und es ist dann auch Blinden und Sehbehinderten gerecht. Also Sie haben ja gesagt, man kann schon festlegen, dass der Text jetzt eine Überschrift sein soll
Ja.
oder ein Untertitel. Und das ist dann auch zum Beispiel bei dem WordPress-System ist dann auch so möglich, dass es eben vorgelesen werden kann als entsprechende Textsorte.
Das ist dann in der Regel schon so ausgeführt, ja.
Okay. Gibt es denn sonst bestimmte wichtige Aspekte, die barrierefreies Webdesign für Blinde und Sehbehinderte beinhaltet? Also, was sind denn so die technischen Voraussetzungen, die ich auf jeden Fall mitbringen muss?
Ja, also ich glaube gerade dadurch, dass dass man ja heute ein Stück weit sich für einen bestimmten Baukasten entscheidet, wenn man eben so eine Webseite macht, hat man mit den technischen Voraussetzungen selber, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu tun. Sondern man muss einfach mal sich überlegen, wie nutze ich denn diesen Baukasten aus? Also habe ich beschrifte ich Grafiken mit einem Alternativtext? Mache ich auf meine Webseite, habe ich die klar strukturiert? Also, dass ich ein Stück weit eine Regelmäßigkeit in meinen Beiträgen habe, was dann auch wieder die Orientierung auf so einer Seite erleichtert. Habe ich vielleicht irgendwelche dynamischen Inhalte, das ist immer noch so ein bisschen ein Problem. Wenn Sie zum Beispiel eine Seite haben wo dann immer so im 20, 30 Sekunden Takt vielleicht irgendeine neue Newsmeldung eingeblendet wird, das führt eben dazu, dass die Screenreader dann immer wieder sehen, ah, da hat sich was aktualisiert, da müsste ich jetzt mal wieder hinspringen und das nochmal vorlesen, ist zwar ganz nett. Aber es
Stört
stört
dann
dann halt
eher.
immer, ne? Ja, und wenn ich jetzt an einer bestimmten Stelle in einem Artikel lese irgendwas und in der Kopfzeile von einer Seite kommt jetzt irgendeine Meldung, jetzt sind es eben anstatt 123, 124 Besucher auf der Seite, dann interessiert mich das in dem Moment eigentlich relativ wenig.
Ja, klar. Also es gibt ja einen großen Unterschied, ob man komplett erblindet ist
Ja.
oder sehbehindert. Und selbst bei sehbehinderten Menschen gibt es ja auch noch große
Ja.
Abstufungen. Jetzt heißt ja Ihr Verein Blinden- und Sehbehindertenverband. Ich
Ja.
frage mich aber gerade bei in Bezug auf barrierefreies Webdesign, ob man da nicht noch ein größer unterscheiden muss.
Da muss man schon unterscheiden, denn es sind unterschiedliche Dinge wichtig. Also gerade jetzt für Sehbehinderte ist es je nach Sehbehinderung schon so, dass viele noch, gerade weil sie eben aus dem visuellen Bereich kommen, die sind natürlich gewohnt, auf einer Webseite noch so zu arbeiten, wie es eben halt üblich ist, mit der Maus zu scrollen oder halt sich einen visuellen Überblick zu verschaffen, vielleicht doch noch versuchen, das eine oder andere auf dem Bildschirm zu lesen, ohne Sprachausgabe, sondern einfach nur vergrößert. Und für solche Menschen ist es natürlich wichtig, dass auf Kontraste geachtet wird, dass die Schrift eine schöne, klare Schrift verwendet wird, ohne große Schnörkel und Verzierungen dran, also ein gut lesbarer Zeichensatz, dass eben die Schriftgröße vielleicht angepasst werden kann, und solche Dinge. Und da kommt man natürlich ganz schnell in einen Bereich rein, wo es halt auch wieder die Entscheidung von einem Webentwickler ist: Mache ich jetzt meine Seite, gebe ich der vielleicht einen bestimmten Hintergrund, weil ich sage, ich muss das machen, weil es mein Vereinsdesign ist, weil vielleicht alle meine Unterlagen so gestaltet sind, keine Ahnung, bei Firmen ist das noch viel wichtiger als bei Vereinen. Oder lasse ich jetzt dem Benutzer die Wahl und lasse den vielleicht fünf verschiedene Hintergrundfarben setzen, dass er sagen kann, ich möchte einen weißen Hintergrund, einen schwarzen Hintergrund oder was weiß ich, einen anderen oder vielleicht den Originalhintergrund der Webseite, oder lasse ich ihn die Schrift größer, kleiner machen. Es ist ja oft bei solchen Content-Management-Systemen auch schon der Fall, dass ich irgendwo im Seitenkopf oder irgendwo so einen kleinen Bereich habe, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt vielleicht drei verschiedene Schriftgrößen wählen oder halt noch ein paar Kontraste setzen. Das gibt's ja, gerade in diesen Rahmenwerken ist das ja alles teilweise mit drin. Wenn ich das selber programmieren müsste, wäre es ein Aufwand, aber ich brauche es ja eigentlich nur aus dem Baukasten ziehen und anbieten. Und was da halt das Schwierige ist, Sehbehinderung ist so vielfältig. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache es jetzt jedem Sehbehinderten recht, indem ich meine Schrift, wenn ich weiß, dass es halt speziell für den Kundenkreis gedacht ist, ich mache das jetzt alles in Schriftgröße 16 oder 18 Punkt. Denn wenn Sie jetzt jemand haben, der vielleicht einen grünen Star hat, ein Glaukom, der jetzt praktisch von außen her sich das Gesichtsfeld einengt und wo dann vielleicht nur noch ein Gesichtsfeld von 2 oder 3 Grad übrig bleiben, der hat einen ganz winzig kleinen Bereich, in dem er noch scharf sieht. Wenn ich dem die Buchstaben zu groß mache, dann passt so ein Buchstabe gar nicht mehr ins Blickfeld. Ja, da habe ich dem so das typische, naja, ich druck dir es größer aus, dann kannst du es besser lesen. Das funktioniert da eben gerade nicht. Da ist es vielleicht wichtiger, die Schrift fett zu machen, einen guten Kontrast zu machen. Dann habe ich da mehr davon. Und deshalb ist es nicht so einfach, wie man sich vielleicht vorstellt.
Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Was ich mich frage und was vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz interessant wären, weil ich denke, da sind auch Leute dabei, die selber auch Webseiten haben, die vielleicht selber bloggen und die das auch gerne umsetzen möchten in Zukunft. Und wenn die davon ausgehen, dass sie eigentlich ein großes Publikum adressieren möchten und grundsätzlich alle Formen von sehbehinderten Menschen auch mit einbeziehen wollen, dann ist meine Frage, was kann man denn im mindesten Fall tun, ohne unglaublich viel Aufwand damit zu haben? Also welche Punkte sollten auf jeden Fall erfüllt sein, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man eben so wenig wie möglich auf der Seite fest vorgibt. Also zum Beispiel gerade so Schriftgrößen kann ich im Web kann ich einstellen, indem ich eine bestimmte Schriftgröße vorgebe. Kann sagen, meine Schrift soll jetzt so und so viel Pixel hoch sein oder so und so viel Punkt. Hat dann zur Folge, dass der Endbenutzer nichts mehr dran machen kann. Ich kann es auch im Web auch oft einfach sagen, ich möchte jetzt hier eine relativ zum normalen, eine größere Schrift, eine kleinere Schrift. Also, dass man solche relativen Angaben macht. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie eine Bildschirmaufteilung habe. Da werde ich heute auch nicht sagen, der Bereich ist 300 Pixel hoch und der nächste ist 200 Pixel hoch, weil dann sieht es auf einem kleinen Bildschirm vielleicht gut aus, auf einem größeren mit einer höheren Auflösung vielleicht nicht. Da werde ich auch in Prozentwerten arbeiten, würde sagen, der Teil soll die Hälfte von der Webseite einnehmen oder von sichtbaren Fläche und der andere Bereich soll dann links daneben, der soll 10% der Breite haben und rechts daneben mein Inhaltsfenster soll die restlichen 90 haben. Und das hat dann nämlich zur Vorteil, da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn Sie eine Webseite gut barrierefrei umsetzen, da könnte man ja denken, Sie helfen jetzt da einem relativ kleinen Personenkreis. Ich meine, in Deutschland, da gibt es vielleicht 4 Millionen Blinde und Sehbehinderte. Das sind an der Gesamtbevölkerung jetzt, sagen wir mal, 5%. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, interessiert mich das oder interessiert mich es nicht? Also mich würde es natürlich freuen, wenn es dann eher so ausgeht, dass ich sage, die Menschen möchte ich auch erreichen. Aber man darf eines nicht vergessen, heute werden Webseiten angeguckt am großen 4K-Monitor am Rechner daheim oder auf dem Laptop. Sie werden angeguckt auf dem Fernseher, sie werden angeguckt auf dem Smartphone. Mit einer guten Internetverbindung, mit einer schlechten Internetverbindung, auf ganz vielen verschiedenen Display- und Bildschirmgrößenverhältnissen. Sie müssen heute, um Ihre Webseite schon für Normalsehende überall und immer gut aussehen zu lassen, müssen Sie eigentlich Ihren Inhalt was man heute Responsive Design nennt, müssen Sie den umsetzen. Sonst haben Sie das Problem, dass von unterwegs Ihre Webseite nicht benutzbar ist. Und das sind Sachen, die kommen uns insofern auch zugute, dass wenn dann eben ein Benutzer sagt, und ich mache mir jetzt die Schrift groß, dann ist eben nicht so, dass, wie es früher manchmal war, dass dann die Webseite zu groß wird für meinen Bildschirm und ich vielleicht die rechte Hälfte von einem Fließtext nicht mehr lesen kann, weil er aus meinem sichtbaren Bereich rausrutscht, sondern dann wird eben der Text neu umgebrochen und das Layout der Seite passt sich so an, dass es halt auf die Einstellung richtig passt. Und das sind eben Sachen, die helfen da schon auch sehr. Und was natürlich jedem empfohlen werden kann, es gibt im Internet einen freien Screenreader, das ist der NVDA. Das steht für Non-Visual Desktop Access. So. Und den kann man sich frei runterladen, kann sich den auf dem Rechner installieren oder auf einem USB-Stick sogar, wenn man jetzt da seinen Rechner nicht irgendwie, wenn man da Bedenken hat. Und der ist also auch sehr, sehr unbedenklich, insofern, dass er einem nicht das ganze System durcheinander bringt, den starten sie und wenn sie nicht mehr wollen, machen sie ihn wieder aus. Der hinterlässt keine Spuren auf der USB-Version. Und da ist jeder eingeladen, mal seine eigene Webseite damit auszuprobieren und kann sich ja da mal seine Webseite anhören und mal gucken, wie viel er dann noch vom Inhalt mitkriegt und welche Funktionen da noch funktionieren und welche eben nicht.
Ja, das ist eine sehr gute Sache, weil damit kann man ja direkt prüfen, ob das eigene Angebot dann hinlänglich verstanden werden kann und ob die Anforderungen erfüllt sind.
Was eben das ist auch das Schwierige. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel von einem visuellen Internet ausgehen und das kennen, und dann in die Situation kommen, dass sie das Internet über eine Sprachausgabe benutzen, dann ist das eine wahnsinnige Umstellung. Weil eben, das merke ich immer wieder, also weil es dann eben weg von dem Überblick, den man auf einer Seite hat, dann geht es hin zu einer ganz klein strukturierten Präsentation. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn Sie sich vorstellen, so eine typische Webseite, da haben Sie vielleicht oben haben Sie einen Seitenkopf mit einer Überschrift, mit einem Logo, dann haben Sie vielleicht links irgend so einen Navigationsbereich, wo man eben verschiedene Rubriken anklicken kann, und dann haben Sie rechts einen Teil mit dem Inhalt, mit dem Seiteninhalt drinne von der aktuellen Unterrubrik, in der Sie gerade sind, und unten haben Sie vielleicht noch so eine Fußzeile mit Impressum und ja, vielleicht irgendwie ein Copyright-Notiz oder sowas. Das ist ja so ein Standard-Layout, was man immer wieder findet. Das kriegen Sie als blinder Benutzer mit dem Screenreader vollständig linearisiert. Das heißt, da gibt es kein oben, unten, links, rechts, da gibt es nur
Eine Zeile, die durchgehend vorgelesen
eine
wird.
Kette von Informationen, und die können Sie erst einmal, wenn Sie keine zusätzlichen Mechanismen benutzen, können Sie die von Anfang bis Ende Stück für Stück durchgehen. Und das heißt eben, dass wenn Sie zum Beispiel jetzt auf eine neue Seite gehen, Sie wechseln jetzt von der Rubrik, mal gucken, was es auf der Webseite hat. Bin jetzt gerade auf der Webseite von Erzähl davon. Da gibt es ja zum Beispiel einen Link Podcast, oder dann gibt es da, ja genau, da gibt es so einen Navigationsbereich, da steht über das Projekt oder Online-Kurs bloggen. Dann gibt es zum Beispiel nochmal Podcast, und dann gibt es Workshop. Wenn ich jetzt da in eine andere Kategorie wechseln würde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Workshop klicken würde, dann würde ja dieser Navigationsbereich gleich bleiben oder wird vielleicht eine Unternavigation aufgehen. Aber ich müsste im Prinzip wirklich, wenn ich die Seite dann wieder anfange zu lesen, die neue Seite, die dann aufgeht, dann müsste ich mir den ganzen Inhalt oben, also da aus diesem Navigationsbereich nochmal anhören. Ich
Ja.
könnte nicht direkt zum Inhalt springen. Außer jemand hat mitgedacht und hat halt über diesen Inhaltsbereich eine Überschrift gesetzt. Da gucke ich jetzt mal nach. Ich stelle mich jetzt mal auf den Anfang der Webseite.
Oh je.
Und jetzt werde ich mal hier zur ersten Überschrift springen. Da steht dann auf dem Laufenden bleiben. Das heißt im Prinzip, ich habe jetzt den ganzen Hauptinhalt eigentlich übersprungen. Also wo da zum Beispiel, wo dann eben steht, was eigentlich der Seiteninhalt ist, sondern ich bin jetzt gleich unten, also oder da, wo es eben dann halt über den Podcast geht. Das heißt, ich habe einen wesentlichen Teil der Seite übersprungen. Das ist natürlich
Okay.
eigentlich nicht gut.
Natürlich, das sollte nicht so sein.
Aber
Ja.
das sind eben halt die Sachen. Stellen Sie sich vielleicht vor, als Blinder im Internet surfen ist, wie wenn Sie auf einem Schachbrett genau auf einer Zelle sitzen, auf einem Feld. Und Sie können sagen, ich möchte jetzt links, rechts, hoch oder runter. Und dann kriegen Sie angesagt, was auf dem Feld ist. Und sich da das komplette Spielfeld zu
Übersicht zu
erarbeiten, ist
kriegen, das
schwierig.
ist ja, das klingt verwirrend, ja.
Also ich möchte eigentlich schon nochmal loswerden, dass wenn jetzt jemand vielleicht sich die letzten Dreiviertelstunde angehört hat und sagt, ach Gott, das ist ja dann doch alles nicht so einfach, dann muss man vielleicht schon nochmal betonen, dass sehr viele Inhalte im Internet, wenn man jetzt so mal einen Querschnitt sieht, die sind relativ gut nutzbar, sage ich mal. Die sind vielleicht jetzt nicht barrierefrei nach dem Lehrbuch oder nach irgendwelchen Richtlinien, aber es ist nicht so, dass jetzt das Internet nur aus Seiten besteht, die nicht nutzbar sind. Und ich denke, das ist, glaube ich, das Wichtige. Das soll einerseits natürlich nicht heißen, dass man da nichts tun muss. Andererseits heißt es aber für mich auch, dass es ja relativ viele Entwickler schaffen, eine Seite zu bauen, die von uns nutzbar ist.
Ja.
Und das soll schon ermutigen und sagen, einfach mal versuchen. Und jeder hat auch in seiner Nähe einen Blindenverein oder eine Selbsthilfegruppe, an die er sich wenden kann. Das gibt ja auch den Dachverband in Deutschland, den DBSV. Über die Vereine kann man sich da vielleicht, wenn es einem am Herzen liegt, Barrierefreiheit, kann man sich da auch an Menschen wenden, die dann sagen, ja, ich guck mal über die Seite drüber und gebe mal ein paar Tipps. Das ist sicher ein Weg, den man gut gehen kann.
Super. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Jansen, für die vielen Informationen. Also ich fand das Gespräch jetzt sehr spannend und erhellend zu dem Thema. Und an unsere Zuhörer würde ich gerne sagen, wenn euch das Thema interessiert und wenn ihr auch daran interessiert seid, euer Webangebot für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich zu machen, dann ladet euch doch mal diesen freien Screenreader runter. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Guckt einfach mal ein bisschen im Internet, was ihr über Web Accessibility findet. Ich denke, da gibt es ganz viele Informationen und sonst ist dieses Gespräch hier sicher auch eine gute Grundlage, um selber das Angebot zu verbessern. Jetzt vielen Dank für das Gespräch und dann wünsche ich